Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Pflegefamilien Deutschland. Heute soll es um das Thema gehen: Pflegekinder, Pflegefamilien, aber auch Familien und Kinder und Natur. Dazu darf ich heute begrüßen Carina Wohleben. Herzlich willkommen, Frau Wohleben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Genau, wir freuen uns auch. Sie waren ja gerade vor 2 Wochen noch im NDR mit Ihrem Vater in der Talkshow. Und jetzt in unserem Podcast. Schön.
Ja, genau.
Ja, Sie sind selbst Mama von 2 Kindern und ich glaube, das wird auch gleich in unserem Gespräch eine Rolle spielen. Sie sind Geografin, Landschaftsökologin, Autorin und Sie sind auch Teilhaberin der Waldakademie, die Ihr Vater Peter Wohleben gegründet hat.
Genau, ganz genau. Also eine Vielzahl von Sachen.
Ja, spannend. Richtig. Und auch vielleicht für eine junge Frau gar nicht so unüblich, gell? Auch mit Kindern.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, und heute wollen wir sprechen über das Thema Pflegefamilien und Familien mit Kindern und wie sie sich dafür einsetzen können, dass quasi der Titel ihres aktuellen Buches »Die Welt ist noch zu retten« mehr und mehr Wirklichkeit wird.
Ganz genau. Also ich finde, das ist eben gerade für junge Familien ein wichtiges Thema und gerade eben für die heranwachsende Generation ein wichtiges Thema.
Mhm, genau. Ja, und wir hatten auch noch keinen Podcast rund um das Thema Natur. Von daher ist das auch mit Ihnen heute eine Premiere.
Sehr schön.
Ja. Vielleicht erzählen Sie uns doch einfach mal, wie ist es Ihnen denn als Kind in der Natur ergangen, beziehungsweise erinnern Sie noch so ein richtig tolles Erlebnis in der Natur?
Also es ist ja so gewesen, dass wir im Forsthaus aufgewachsen sind. Wir waren also immer ganz, ganz nah an der Natur und in der Natur. Wir hatten viele Tiere, Hühner, Ziegen, Schafe, Pferde, einen Hund. Und eben auch einen sehr, sehr großen Garten, wo wir viele, viele Stunden verbracht haben. Und das war immer sehr, sehr schön. Und auch unsere Urlaube haben wir in der Natur verbracht. Und das sind, glaube ich, somit die schönsten Naturerinnerungen, Naturerlebnisse, die ich so habe. Da waren wir zum Beispiel für 2 bis 3 Wochen mit einem Kanu auf den Seen von Schweden unterwegs und hatten dann wirklich die komplette Verpflegung für diese Zeit mit in unserem Kanu dabei, weil wir unterwegs gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, einzukaufen. Und ja, so waren wir eben 24 Stunden am Tag draußen und eben da ganz, ganz eng mit der Natur verbunden. Und ja, da sind sehr, sehr schöne Erinnerungen entstanden.
Ja, spannend, dass Sie das sagen, weil das haben unsere Eltern mit uns Kindern auch gemacht, sowohl in Schweden als auch in Finnland. Und ich kann da richtig gut andocken innerlich, denn da ist so quasi meine jungen Seele, die ist da richtig aufgeblüht. Ich erinnere mich zum Beispiel an so ein Erlebnis, da haben wir in dem flachen Teichgrund Schlamm entdeckt, mein Bruder und ich. Und dann haben wir angefangen, uns nackig mit Schlamm zu bewerfen. Das war super, ja, genau. Haben Sie vielleicht auch so eins, was Sie noch so also als ganz besonders erinnern?
Sie war in dem Moment vielleicht nicht ein besonders schönes Erlebnis, aber schon ein richtiges Abenteuer. Zum Beispiel waren wir einmal auf einer kleinen Insel im See und haben da unser Zelt aufgeschlagen. Es war so eine Sandinsel mit ein paar kleinen Bäumen und Büschen drauf. Total schön. Das Wetter war auch tagsüber noch richtig sonnig und warm und abends schlug es dann um. Und fing dann an, windig zu werden und man merkt, es zieht ein Gewitter herbei. Und ja, so war es dann auch. Dann wurde es wirklich richtig stürmisch und hat geblitzt und gedonnert. Und wir haben dann versucht, von innen im Zelt die Zeltstange irgendwie ein bisschen zu stabilisieren, damit uns das nicht wegfliegt. Und ja, das war so ein Moment, da hat man dann die Natur eben ganz, ganz intensiv gespürt, was man sonst im Alltag gar nicht hat, wenn man drinnen im Haus ist. Dann hört man es vielleicht donnern, aber ja, man ist dann eben nicht so direkt dabei. Und das war schon ja, sehr einprägsames Erlebnis und im Nachhinein irgendwie auch eine schöne und abenteuerliche Erinnerung.
Ja, hört sich so an, dass dann die Urgewalten der Natur ganz nah sind plötzlich.
Genau.
Bis dahin, dass man quasi die Zelt oder dass sie die Zeltstange dann miteinander festgehalten haben, damit das Zelt nicht wegweht.
Ja. Genau, das ist dann eben auch so als Familie total verbindend, wenn man dann so eben zusammenhalten muss und zusammenarbeiten muss, dass das Urlaubszuhause nicht wegfliegt.
Ja, richtig, das Urlaubszuhause, ein schönes Wort, genau. Ja. Sie haben ja heute selbst Kinder. Gibt es da ein schönes Erlebnis? Also wo, ich weiß nicht genau, wie alt Ihre Kinder sind, aber wo vielleicht auch Ihre Kinder heute von erzählen?
Die sind noch sehr klein. Also unser Sohn, der ist 3 und unsere Tochter ist 1 Jahr alt. Also so richtig Erinnerungen, wovon sie erzählen können, gibt es jetzt noch nicht. Aber wir verbringen natürlich sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern draußen und gehen auch gerne in den Wald. Und ich finde das immer total toll, ja, was für einen Blick die Kinder haben, so für Kleinigkeiten. Da war ich letzten Sommer mit den Kindern im Wald spazieren. Und dann blieb mein Sohn plötzlich an einem großen Stein stehen und ich dachte, ach komm jetzt, lass uns doch mal weitergehen. Und dann hatte er aber auf dem großen Stein eine winzig kleine Kellerassel entdeckt, die er sich erstmal ganz genau anschauen musste und war da total fasziniert von. Und das finde ich immer so schön, ja, was für Kleinigkeiten Kinderaugen schon zum Leuchten bringen können, wo wir eben achtlos einfach dran vorbeigehen würden.
Stimmt, das beeindruckt mich auch bei Kindern. Und das ist auch so vorbehaltlos. Gell? Die gehen so innerlich frei darauf zu.
Genau, total. Also die sind ja noch gar nicht so geprägt von der Meinung der Eltern oder des Umfelds, ob jetzt Insekten eklig sind oder eben nicht. Und ja, die sind einfach total neugierig und offen, Dinge zu entdecken. Ja.
Was finden Sie denn, weil Sie machen ja auch in der Waldakademie Kurse für Eltern und Kinder, wenn ich das richtig weiß.
Genau.
Genau, was finden Sie so faszinierend, Kindern die Natur näher zu bringen?
Also ich finde es eben toll, wie schon gesagt, dass Kinder so aufgeschlossen sind und Kinder sind so ehrlich und haben eben dieses Auge fürs Detail. Und den Kindern geht es nicht darum, eine möglichst weite Strecke zurückzulegen, sondern einfach ja den Moment eben zu erleben. Und ja, dabei fallen dann eben Kleinigkeiten auf, die mir als Erwachsener gar nicht auffallen würden. Und das finde ich ist so schön entschleunigend, auch wenn man mit seinen eigenen Kindern mal einen Waldspaziergang macht, dass man dann einfach mal im Tempo der Kinder geht. Und dann kommt es eben nicht darauf an, wie viel Kilometer man zurückgelegt hat, sondern was man alles entdeckt hat und was man alles erlebt hat. Und das finde ich total schön.
Ja, da wollen wir nachher noch mal ein bisschen genauer einsteigen auf den Teil, weil ich glaube, dass Sie da auch eine Menge Anregungen quasi Pflegefamilien und Familien geben können. Kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen. Die Welt ist noch zu retten. Das ist ja schon mal ein toller Titel, finde ich, weil man liest ja eher sonst das Gegenteil.
Genau.
Mit einem dicken Fragezeichen. Wie sind Sie denn überhaupt draufgekommen, also darüber ein Buch zu schreiben und es dann auch so zu schreiben, wie Sie es geschrieben haben, nämlich mit einem, ja, wie ich finde, einem wirklich persönlichen Touch?
Also mir ist es in meiner Arbeit sehr, sehr wichtig, Optimismus zu vermitteln, gerade was das Thema Naturschutz betrifft. Weil man ist so oft konfrontiert mit negativen Schlagzeilen. Und das große Problem, was ich dabei sehe, ist, dass so diese ganzen Negativschlagzeilen und negativen Themen einen hoffnungslos machen können. Und das, finde ich, ist die große Gefahr an der Sache. Denn wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann legt man die Hände in den Schoß und denkt, jetzt kann ich sowieso nichts mehr dran ändern. Und im schlimmsten Fall macht man dann eben gar nichts mehr. Und das finde ich ist eben der falsche Ansatz, weil es besteht noch ganz, ganz viel Potenzial, etwas zum Guten zu verändern. Mhm. Und das war mir eben sehr, sehr wichtig. Und so bin ich auch geprägt worden von meiner Familie, von meinen Eltern, mhm. Die mir immer diesen Optimismus mitgegeben haben und mir eben auch immer gesagt haben, dass man was verändern kann, auch als Einzelperson. Und ja, das finde ich eben einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
Mhm. Ja. Mhm. Und der Auslöser, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich höre raus, dass es einmal um Ihre Haltung ging, nämlich zu vermitteln, es ist was zu tun, wir können noch was tun. Aber dann auch, ja, Sie haben Ihr ganzes Leben ja sozusagen auch umgekrempelt. Also Sie haben das auch nochmal in einer anderen Intensität für Ihr Leben entschieden, Dinge zu verändern.
Genau, genau. Also es hat eben damit angefangen, dass mein Mann und ich uns eine Doku angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. Mhm. Cowspiracy heißt die Doku. Mhm. Und ja, da ging es eben darum, welche Folgen der Konsum tierischer Produkte für die Umwelt hat. Und da wurde eben auch das Leid, was den Tieren zugefügt wird, sehr, sehr deutlich dargestellt. Und ja, das war mir in diesem Ausmaß wirklich nicht klar. Also mhm. gerade auch, was den Umweltaspekt betrifft, war das für mich sehr, sehr erschreckend und so ein Schlüsselmoment. Und ja, nach der Doku haben wir uns angeschaut und gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir können eigentlich nur aufhören, tierische Produkte zu konsumieren. Und ich glaube, das liegt auch, also diese Entscheidung liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir Eltern sind, mhm. weil wir uns dann natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie sieht unsere Erde in 50 Jahren aus und was mhm. werden unsere Kinder dann hier vorfinden? Und da sehe ich uns eben auch als Eltern in der Verantwortung, alles zu tun, was möglich ist, damit unsere Kinder eben noch ein schönes Leben ohne Sorgen um ihre Zukunft hier führen können. Mhm. Und das ist eben schon mit kleinen Schritten im Alltag möglich. Und ich meine, ich bin auch alles andere als perfekt und ich würde auch nie jemandem vorschreiben, wie er leben soll. Aber es sind eben einfach Anregungen, die man vielleicht einfach selber umsetzen kann, wo man vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hat. Und mhm. so ging es mir zumindest. Und ja, ich bin sehr froh, dass sich das so bei mir und bei uns geändert hat. Mhm.
Das heißt, es sind so zwei Stränge, nämlich einmal, wie Sie selber aufgewachsen sind, aber dann auch, was an eigenem Bewusstseinsprozess sich in Gang gesetzt hat, auch dadurch, dass Sie Mutter geworden sind.
Genau, definitiv. Also das Mutterwerden hat schon noch einiges mehr ausgelöst. Also ich war schon immer sehr, sehr umweltbewusst, würde ich sagen. Aber so Sachen wie eben mit dem Konsum tierischer Produkte, das habe ich eine Zeit lang eben auch beiseite geschoben, habe auch viele billige Produkte im Discounter mhm. gekauft, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Und ja, dadurch, dass ich eben Mutter geworden bin, habe ich das alles nochmal in Frage gestellt und es ist in ein anderes Licht gerückt, ja. Mhm.
Eine ganz spontane Frage, die mir gerade kommt. Wie reagiert denn Ihre Umwelt darauf?
Also grundsätzlich auf jeden Fall sehr positiv. Mhm. Also oft ist das natürlich auch Gesprächsthema und viele sind auch dankbar über die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Davon kann man natürlich dann auch profitieren. Mhm. Und ich gebe meine Erfahrungen auch wirklich gerne weiter, wenn ich danach gefragt werde, zumindest. Ja. Weil, also ich wäre dankbar gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte, den ich hätte fragen können. Am Anfang, wenn man seine Ernährung so umstellt, ist das natürlich schon mit Herausforderungen verbunden. Man muss ganz vieles neu lernen. Man kann nicht mehr so kochen wie vorher. Fast alles ändert sich mhm. in der Küche. Man kann nicht mehr so einkaufen wie vorher. Und ja, das ist dann schon am Anfang ein harter Umstellungsprozess, mhm. an den man sich eben erstmal gewöhnen muss.
Mhm. Mhm. Genau, ich verstehe es auch so, dass Sie im Grunde sowohl durch Ihr Buch, aber auch durch Ihre Internetseite anderen ja Anregungen geben wollen, wie man sein Leben quasi auch in dieser Hinsicht, was den Konsum von tierischen Produkten angeht, verändern kann. Sie haben so ganz tolle Rezepte, finde ich, auf der Internetseite. Mhm. Genau, also Sie versuchen quasi auch Menschen einzuladen, auch sich diesem Thema zu nähern.
Genau, genau. Also ich muss sagen, dass ich festgestellt habe, dass der beste Weg, um Menschen für das Thema zu begeistern, ist, sie zu inspirieren. Und deswegen ist jetzt die Rezeptentwicklung eine richtige Leidenschaft von mir geworden, weil ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, wenn sie über das Thema vegane Ernährung nachdenken, dass sie dann gar nicht wissen, was man dann überhaupt noch kochen soll, so wie es mir eben auch ging. Mhm. Und gerade dafür entwickle ich eben Rezepte, um zu zeigen, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, lecker zu kochen, ohne dass eben Umwelt und Tiere darunter leiden müssen. Mhm. Und ja, also mittlerweile erreiche ich damit auch schon ein paar Menschen und das freut mich. Also ich freue mich wirklich über jeden. Und wenn er nur ein Gericht in der Woche ohne tierische Produkte kocht, finde ich das schon ganz toll.
Mhm. Genau, das ist ein Anfang, gell? Also und es ist ein Hin zu weniger Fleischkonsum sozusagen.
Ganz genau. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass die ganze Welt vegan lebt, sondern eben einfach, dass ein Bewusstsein dafür herrscht, was unser Konsum bewirken kann, egal in welche Richtung.
Wie schätzen Sie denn ein, wie das Wissen dazu ist, im Grunde, wie viel Ressourcen eine tierische Ernährung auch tatsächlich verbraucht? Und vielleicht können Sie dazu nochmal zwei, drei Fakten auch sagen, die für die Hörerinnen interessant sind, weil ich finde die immer beeindruckend, diese Fakten.
Also ich glaube tatsächlich, dass das Bewusstsein dafür, wie viele Ressourcen die tierischen Produkte verbrauchen, gar nicht so weit verbreitet ist, weil es wird in den Medien ja kaum kommuniziert. Also man muss sich schon konkret damit auseinandersetzen, um da auf Fakten zu stoßen. Und ich hatte das mal ausgerechnet, zum Beispiel, wie hoch der Wasserverbrauch für ein Rindersteak ist. Das ist über 8000 Liter und für ein Brötchen sind es, weiß ich nicht, so 32 Liter oder so. Also auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger.
Ja.
Und so ist das eben bei vielen anderen Produkten auch. Also gerade Fleisch verbraucht sehr, sehr viele Ressourcen, weil die Futtermittel ja auch angebaut werden müssen und der Wasserverbrauch eben auch sehr, sehr hoch ist. Und die Heinrich-Böll-Stiftung, die hat da auch eine ganz interessante Berechnung mal veröffentlicht. Mhm. Und zwar, wenn in Deutschland nur 20% weniger Fleisch gegessen würde, würde das so viele Emissionen einsparen, wie wenn man das Braunkohlekraftwerk Weißweiler abschalten würde. Und das ist eben der viertgrößte Treibhausgasemittent in Deutschland. Mhm. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Und ich hatte das auch mal umgerechnet. Es sind irgendwie so 230 Gramm Fleisch weniger pro Woche. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall jeder schaffen.
Das heißt, viele kleine Beiträge geben dann in der Summe einen großen Beitrag. Das ist auch Ihre
Ganz
Botschaft,
genau.
So verstehe ich das, gell?
Genau, ja. Und dabei geht es eben nicht darum, perfekt zu sein, der perfekte Öko zu sein, denn daran scheitert es eben häufig, an diesem Perfektionismus, dass man dann denkt, okay, ich schaffe das einfach nicht, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Mhm. Aber darum geht es eben nicht, sondern darum, dass eben jeder Schritt zählt, egal wie klein er ist.
Ja. Genau, die Voraussetzung dafür ist ja wirklich, für sich selber auch ein Stück zumindest, nicht, Sie sagen ja auch nicht im Perfektionismus, aber eine Haltung zu entwickeln, wo ich sage, ich möchte Verantwortung für die Zukunft unserer Welt, für die Zukunft der Natur übernehmen. Das ist ja Ihr Ansatz sozusagen.
Genau.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Jetzt haben wir ja im ersten Teil des Gesprächs darüber gesprochen, was quasi eine weniger tierische Ernährung, so will ich das mal nennen, dazu beitragen kann. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick darauf werfen, wie können sich Pflegefamilien und Familien mit Kindern vorstellen, was da bei den Waldspaziergängen passiert, die sie mit Familien machen? Wenn Sie uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen auf so einen Spaziergang, wie läuft es ab, beziehungsweise welche Hinweise und Tipps haben Sie vielleicht auch für Familien, so einen Spaziergang zu gestalten?
Ja, also grundsätzlich geht es uns vor allen Dingen dabei, den Blick zu schärfen, dass Pflanzen und gerade Bäume eben auch richtige Lebewesen sind, Individuen mit eigenen Charakteren, die eben auch als solche gewertschätzt werden sollten. Und es sind eben nicht nur Sauerstoffproduzenten und Holzlieferanten. Und ich finde, gerade das ist eben so ein Punkt, der zeigt, dass wir eben auch mit Pflanzen sehr, sehr achtsam umgehen sollten. Mhm. Und auf so einem Waldspaziergang gehen wir eben mit den Kindern in den Wald. Da kann man ganz, ganz tolle Spiele mit den Kindern machen. Man kann sich zum Beispiel Papier mitnehmen und ein paar Wachsmalstifte und die Rinde von den Bäumen abpausen und dann mal schauen, wie sieht die Rinde von der Buche aus, wie sieht die Rinde von der Eiche aus. Das mal ein bisschen vergleichen. Mhm. Oder was ich auch ganz, ganz toll finde, ist, wenn man sich die Augen verbindet und dann eben die Person mit den verbundenen Augen zu einem Baum führt und dann mal fühlen lässt, wie sich der Baum anfühlt und dann wieder zurückgeht, die Augenbinde abnimmt und dann muss die Person den Baum wiederfinden. Mhm. Das finde ich ist auch eine ganz schöne Achtsamkeitsübung, wo es eben ums Detail geht und um die verschiedenen Sinne, das Erleben eben von der Natur. Man kann Rindenbötchen bauen und die in einem Bach schwimmen lassen und dann ein kleines Wettrennen veranstalten. Man kann sich zum Beispiel Becherlupen mitnehmen und dann mal gucken, was es alles für Lebewesen im Waldboden gibt. Und dann wird man erstaunt sein, dass das eine ganze Menge ist. Also wenn man nur eine Handvoll Waldboden hochnimmt, wenn man mal die Blätter ein bisschen zur Seite gelegt hat, dann ist da eine ganze Menge los im Boden und dann kann man mal vergleichen, was hast du für Insekten gefunden, was habe ich für Insekten, vielleicht auch ein Bestimmungsbuch mitnehmen und dann mal schauen, was es da so alles zu entdecken gibt. Also das ist wirklich ganz, ganz vielfältig und was natürlich auch immer schön ist, wenn man ein Picknick mitnimmt, eine Decke, ein bisschen was zu essen, zu trinken und dann eine Pause macht im Wald, dann können die Kinder auch mal den Wald in Ruhe erkunden und die Erwachsenen, die machen dann in der Zeit eine Pause. Das ist ja auch manchmal ganz angenehm, ja.
Also wirklich so richtig, praktisch, also und ganz kindgerecht, so höre ich das raus.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch mit sehr einfachen Mitteln, also das heißt, ich muss keinen großen Zauber veranstalten, sondern es geht einfach darum, ja, mal eine Handvoll Walderde in die Hand zu nehmen und dann zu schauen, was ist da alles Lebendes drin sozusagen.
Ganz genau. Und die Kinder, die bekommen ja auch, wenn sie frei spielen, von alleine ganz, ganz tolle Ideen. Man kann Buden bauen im Wald und so weiter, einen Staudamm im Bach. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das finde ich auch das Schöne, dass die Kinder im Wald auch einfach mal machen können. Die müssen nicht leise sein, so wie das eben oft gesagt wird. Also viele denken ja, die Kinder müssen im Wald leise sein, um das Wild nicht zu verschrecken, aber dem ist eben nicht so. Also die können auch im Wald rufen und schreien und da hat das Wild eben gar keine Angst davor, weil sie dann eben wissen, das sind keine Jäger und da sind die Tiere auch ganz beruhigt.
Ja, ich habe auch den Eindruck, das ist so ganz in ihnen internalisiert, weil sie ja damit groß geworden sind. Also, dass sie selber quasi ja ganz leicht mit so einem Bewusstsein durch die Natur laufen, durch den Wald laufen können.
Ja, also ich meine, das wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn das anders wäre. Wir sind ja eben einfach so in der Natur aufgewachsen. Das wurde uns, glaube ich, mit in die Wiege gelegt. Aber ich glaube, dieses Gespür hat eigentlich jeder so tief in sich drin.
Ja, ich gehe auch total gerne von Kindheit an in die Natur. Meine Eltern haben das auch immer quasi gefördert das hat mich bis heute geprägt, auch tatsächlich, das bleibt also. Und das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, ein wichtiger Hinweis für Pflegefamilien und Familien zu sagen, ja, wenn ich das quasi meinen Kindern ermögliche, dass da eine Menge von bleiben kann. Und das ist für mich heute, ich werde dieses Jahr 59, ist das immer ein Ausgleich noch, wenn ich quasi dann nach der Arbeit oder mal in der Mittagspause eine Runde durch den Wald gehe, wie entspannt das auf mich tatsächlich wirkt.
Ja, das stimmt. Und auch bei Kindern merkt man das total. Also ich merke das jetzt so gerade während Corona, wenn jetzt der Kindergarten geschlossen hat und man ist drin und einem fällt die Decke auf den Kopf und im Garten hat man auch schon alles Mögliche gemacht und es ist alles langweilig, dann gehen wir in den Wald und da ist die Stimmung sofort besser. Mhm. Also das finde ich schon immer wieder erstaunlich und faszinierend.
Mhm. Ja, wie schnell sich das ändert auch, gell? Da werden ganz andere, ja, Körpernetzwerke, nenne ich das immer, angesprochen. Und die Sinne, die schalten sich alle an auf eine ganz andere Art und Weise. Und dadurch ist es unheimlich intensiv.
Ja, genau.
Mhm. Was glauben Sie denn, wenn man mit Kindern so in die Natur geht, wie wird unsere Einstellung zum Umgang mit der Welt dadurch beeinflusst? Weil das ist ja auch so etwas, was Sie, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, was Sie auch gerne transportieren wollen. Wie würden Sie das beschreiben? Was passiert da bei Kindern oder auch was passiert bei den Eltern der Kinder?
Also grundsätzlich ist es eben wichtig, dass wir unseren Kindern, wenn wir mit den Kindern draußen sind, zeigen, dass wir wirklich mit allen Lebewesen liebevoll umgehen sollten. Mhm. Egal, ob das jetzt eine kleine Spinne ist, die wird dann nicht plattgehauen, sondern die sieht dann vielleicht auch ganz faszinierend aus. Da sind wir wieder beim Stichwort Becherlupe, wenn man sich das dann mal in der Lupe anschaut und die kleinen Augen von der Spinne sieht, dann ist die vielleicht plötzlich ganz süß. Und ja, ich glaube, das ist eben so das Stichwort, dieser liebevolle Umgang mit der Natur. Mhm. Und wenn das die Kinder verinnerlichen, dann werden sie automatisch sorgsam mit der Natur und ihren Lebewesen umgehen. Und das ist gerade, was die Zukunft betrifft, finde ich sehr, sehr wichtig, dieser ja rücksichtsvolle Umgang auch.
Ja. Ja, und das geht ja nur, wenn ich quasi entdecke, wie spannend das ist, wie wertvoll das ist und wie zart auch. Wenn ich an die Spinnenaugen denke, wie zart das Ganze auch ist. Und dann entsteht ja schnell auch ein ja fürsorglicher, Sie nennen das liebevoller Umgang. Und darüber kann ich dann meine eigene Einstellung beziehungsweise mein eigenes Verantwortungsgefühl verändern.
Ja, definitiv. Und ich finde es auch immer wieder schön zu sehen, wie groß die Vielfalt der Lebewesen ist auf unserem Planeten. Und das ist so was Einzigartiges. Mhm. Und ja, ich finde das toll, wenn man dann bereit ist, das zu schützen, weil es eben so schön und besonders ist.
Mhm. Ja, mir ging das so, vor 2-3 Jahren habe ich mich viel mit Waldbaden beschäftigt und auch eine Weiterbildung dazu gemacht. Und dann habe ich angefangen, den Wald nochmal viel bewusster wahrzunehmen. Also ich habe den immer schon wahrgenommen und war gern im Wald, aber sozusagen dieses auch mich verlangsamen im Wald, um aufmerksam zu sein für das, was sich verändert. Und heute gehe ich durch den Wald manchmal und berühre ganz bewusst zum Beispiel, wie die Blätter sich verändern. Jetzt die Blätter, die im Frühling quasi so zart noch und weich noch sind, die haben fast manche, gerade Buchenblätter, noch so einen Flaum auf den Blättern. Und wie die dann sich mit der Jahreszeit verändern, allein diese Blätter, wie die fester, wie die härter werden und wie sie im Herbst dann wieder braun werden. Also allein diesen Vorgang für mich zu gestalten, das finde ich so spannend und das verändert für mich total viel. Und ja, ich glaube eben, also wenn ich das von mir aus betrachte und so kann ich es mir auch gut bei Kindern vorstellen, dann hat das quasi wirklich nochmal dazu geführt, viel bewusster, achtsamer, langsamer und auch genauer wahrzunehmen.
Ja, definitiv. Also ja, je mehr man auch sieht und entdeckt, desto mehr ist man dann vielleicht auch beim nächsten Spaziergang offen dafür, wieder Neues zu finden und geht bewusster mit dem Wald und den Pflanzen und den Tieren um.
Ja. Okay. Ja, das heißt zwei Stränge, nämlich einmal der Strang quasi den Blick auch auf die eigene Ernährung zu lenken, im Sinne von, wie viel Fleisch konsumieren wir denn tatsächlich und was könnte hilfreich sein, um die Welt zu retten. Das war so das eine. Der andere, quasi der Blick auf die Natur, auf sozusagen das, was, ja, liebevoll nennen sie das, was eine Haltung entwickelt, auch bei den Kindern und bei den Erwachsenen, liebevoll mit der Natur umzugehen, ein liebevolles Bewusstsein gegenüber der Natur zu entwickeln.
Genau.
Ja, genau. Und dann haben sie ja noch so einen dritten Strang auch in ihrem Buch. Und ich, wenn ich das richtig noch erinnere, das ist ein bisschen her, dass ich das jetzt gelesen habe, am Ende fassen sie ja noch mal ziemlich zusammen, was können denn Familien, Pflegefamilien, Kinder oder Familien mit ihren Kindern auch gut tatsächlich im Alltag tun. Wenn Sie vielleicht da noch mal zwei, drei so ganz praktische und auch vielleicht einfach zu realisierende Hinweise hätten, das wäre toll.
Ja, also was zum Beispiel super einfach ist, ist, dass man auf Recyclingpapier zurückgreift. Also zum Beispiel Toilettenpapier, Küchenpapier, so Küchenrolle, dass man da eben einfach zu der Packung mit dem Recyclingpapier, mit dem blauen Engel greift. Mhm. Denn dafür müssen eben nicht extra Bäume gefällt werden. Und am Ende landet es ja sowieso in der Kanalisation. Und ja, es erfüllt eben genauso gut seinen Zweck. Und dafür müssen dann keine Bäume gefällt werden. Das finde ich, ist ein ganz, ganz einfacher Trick. Was man auch super machen kann, ist, dass man zum Beispiel einen Wassersprudler zu Hause nutzt, statt PET-Flaschen oder auch Glasflaschen zu kaufen. Denn dafür, ja, werden Ressourcen verbraucht, eine Menge Energie. Und so ja, kann man eben das Leitungswasser nutzen. Das ist eine sehr, sehr nachhaltige Geschichte. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man Secondhand-Kleidung kaufen kann, denn auch gerade die Modeindustrie ist ja sehr, sehr schlecht für die Umwelt, gerade was so Färbeprozesse und so weiter angeht. Und es ist ja auch sehr, sehr schnelllebig geworden mittlerweile, sodass viele Sachen im Müll landen, bevor sie überhaupt aufgetragen sind. Und ja, da gibt es ja mittlerweile tolle Plattformen, wo man eben seine eigenen Kleidungsstücke verkaufen kann oder eben auch selber gebrauchte Kleidungsstücke kaufen kann. Gerade für Kinder finde ich das toll und mache das eben auch selber total gerne, weil die Sachen werden häufig gar nicht so lange getragen, sehen noch super aus und ja, man spart dabei obendrein noch Geld.
Ja.
Also ist für mich eine sehr, sehr praktische Sache. Und vor allen Dingen auch Mikroplastik vermeiden. Das ist ja vor allen Dingen auch in Kosmetikartikeln enthalten. Da gibt es eine App, die man sich aufs Handy laden kann und dann den Barcode scannen kann. Und da wird einem das direkt aufgelistet, ob da Mikroplastik oder andere bedenkliche Stoffe enthalten sind. Oder man greift zu Naturkosmetikprodukten, da kann man auf Nummer sicher gehen, da ist sowieso nichts drin enthalten. Oder man wäscht seine Wäsche nur bei niedrigen Temperaturen und mit einer niedrigen Schleuderzahl. Da werden dann eben auch nicht diese kleinen Fasern abgebrochen und die dann im Klärschlamm landen, ja. Das sind so ein paar Sachen.
Ja, super. Ja, und ganz praktische, alltägliche Sachen, die quasi ja jeden Tag eine Wirkung entfalten können.
Ganz genau.
Ja, prima. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Wohlleben. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ja, danke auch.
Und wir sind gespannt auf Rückmeldungen.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.